Ha, Premiere.
Hurra!
Freust du dich?
Wie Bolle.
Ja?
Ja.
Das ist deine Vodcast-Premiere.
Ja, ich konnte heute Nacht eigentlich schon nicht schlafen, weil ich so aufgeregt
klar.
bin.
Es war klar. Du hast auch eben schon wieder einen Spruch nach dem anderen rausgehauen. Da habe ich unserem Mann in der Regie, der heute wie heißt?
Marcel.
Ja, habe ich Marcel gesagt. Pass mal auf. Kevin Kiska übrigens krank zu Hause, dem wünschen wir gute Besserung.
Ja, komm möglichst schnell wieder. Nicht, weil der Marcel das nicht kann, sondern weil wir dich so mögen, Kevin.
Nein, weil Marcel das nicht kann.
Ach so.
Ja, oder?
Ja, das haust du den so rein.
Muss er natürlich erst unter Beweis stellen.
Ja, das wird er schaffen heute.
Ja, ist das erste Mal, dass er heute in der Regie mit dabei ist. Bei uns zumindest. Mhm. Ist ja ein geschätzter Kollege, den wir hier kennen bei Lansing Media. Also, Podcast-Premiere für dich. Wollte ich dich freundlich begrüßen, habe ich getan. Hallo Klavi.
Danke, hallo Sascha.
Ja, freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Bin jetzt seit heute Dortmunder.
Das begeistert mich, weil das macht einen kurzen Weg ins Studio, sonst müssen wir immer auf dich warten bei solchen Gelegenheiten. Ne? Man spricht dann immer ab, hey, wir starten um 12 und der Start kommt 20 nach 12 und sagt hallo. Als wäre nichts gewesen. Das ändert sich jetzt, weil du ja nur noch kurze Anreise hast.
Ja, jetzt komme ich um 10 nach.
Ja.
So, jetzt kommt.
Immer noch ein Croissant mitbringen oder so, ne?
Ah ja, Croissant habe ich jetzt lange nicht mehr gegessen, muss ich sagen. Bist du Croissant-Freund?
Manchmal. Aber dann geht man wieder so auseinander wie ein Hefeteig und dann muss man halt wieder ein paar Wochen auf ein Croissant verzichten, ne?
Es ist aber so, man möchte ein Croissant, aber man möchte es nicht jeden Tag, oder? Denkst du nicht auch?
Das ja, ist gut, etwas da gibt es ja auch Varianten. Ne? Dann nimmst du was mit Nougat drin, dann nimmst du was mit Käse-Schinken drin. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, täglich ein Croissant essen zu können.
Okay, klar, die Abwechslung, natürlich.
Ja.
Was gibt's heute?
Ich weiß es noch nicht. Ich wollte erst den Podcast überstehen, um dann zu sehen, worauf habe ich denn dann Appetit?
Meinst du, der Magen lässt da noch was zu?
Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall.
Ich habe dir ein paar Themen geschickt.
Oh, hast du?
Ja, weil neuerdings wollte ja immer vorbereitet sein.
Ja, deine Mails werden bei mir geblockt, deswegen weiß ich gar nicht, worüber wir reden sollen.
War WhatsApp.
Ach, verdammt, jetzt hast du mich erwischt.
Ja. Wir sprechen natürlich über das Spiel gegen Leipzig, was jetzt ansteht.
Macht Sinn.
Ja, und wir sprechen über was sprechen wir noch? Die Hörerfragen. Wir haben natürlich wieder unendlich viele reinbekommen, muss ich sagen. Da ist jemand im verschneiten Sylt. Da frage ich mich, wer fährt denn überhaupt nach Sylt? Sylter Dressing, super. Mhm. Aber wer fährt denn nach Sylt im März? Da kann doch nur scheiß Wetter sein.
Ja gut, aber auf einer Insel kannst du immer was Tolles erleben. Muscheln suchen.
Ich war noch nie auf Sylt. Bauen. Ich war auch noch nie auf Helgoland oder wie die ganzen anderen Inseln
da heißen. Nicht? Das ist schön da oben.
Das ist was für Leute älteren Semesters, sage ich jetzt mal. Du bist auch nur 5 Jahre älter als ich, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen.
Ja, das zeigt, dass du noch nie da warst. Das ist nämlich auch was für Jüngere.
Ist das neuerdings so?
Nicht neuerdings, ist schon immer so gewesen. Die See hat doch ihre Reize.
Ja, aber dann fliege ich lieber in den Süden auf eine Insel.
Es gibt ja auch viele Dortmunder Führungskräfte, die da oben irgendwie zwei, dritt oder viert Wohnungen haben.
Bin ich jetzt eine Dortmunder Führungskraft?
Nee, ich sag ja nur, die sind ja auch nicht alle älteren Semesters. Da gibt es ja auch noch ein paar Jüngere.
Ja, das stimmt wohl. Ja, aber ich muss mir das gut überlegen, ob ich nicht lieber irgendwo hinfahre, wo es richtig schön ist. Also nichts gegen Sylt.
Jetzt reite dich nicht ganz rein.
Nein, Entschuldigung.
Die Sylter kriegen schon Schnappatmung. Ich fahre irgendwo hin, wo es schön ist.
Nein, wo es richtig schön ist. Also wo auch die Wettergarantie entsprechend ist. Wenn ich doch in den Urlaub fahre, dann möchte ich ja nicht, dass es die halbe Zeit regnet. Das ist halt... An der Nordsee ist das so.
Ja, aber das Seewetter kann man auch mögen. Also mit einem kernigen Wind, mit rauer See etc. Also es hat ja auch seinen Reiz. Es muss ja nicht immer nur, ich meine, du siehst jetzt auch nicht so aus, als würdest du ständig in die Sonne gehen.
Selten.
Ja. Deswegen ist so ein Seewetter für dich fast wie gemacht, rein äußerlich jetzt.
Letzte Woche die ganze Zeit gutes Wetter gewesen, mehr oder weniger. Jetzt habe ich mich in Dortmund angemeldet, zack, Regen.
Also Dortmund weint.
Weil sie ein bisschen schlechter.
Weil du jetzt Dortmunder
bist. Ja, vielleicht ist das auch das Problem. Aber, um das abzuschließen, du warst also mit der Familie schon mal auf Sylt?
Nein, auf Sylt war ich noch nicht. Ah. Aber auf anderen Nordseeinseln oder auf dem Festland an der Küste.
Welche zum Beispiel?
Borkum, Norderney.
Norderney gibt es auch noch.
Texel.
Texel ist aber Holland.
Ja, aber es ist ja trotzdem Nordsee.
Ja, das zählt.
Ja.
Denn Burg heißt die Stadt gegenüber von Texel.
Toll, was du alles weißt.
Ja, ich war da selber mal.
Also doch schon mal an der See.
Ja, holländische Nordsee. Das ist immer noch was anderes. Mhm. Außerdem musste ich da mit.
Da war ich nicht. Ach so, okay, du konntest dich
aber
nicht wehren.
Nein, war schön.
Ja, okay. Frikandel, aber hast du natürlich auf der holländischen Seite hast du Frikandel Spezial oder Frittiers oder Krokettiers oder so.
Oh,
da kriegst du einen Speichelsturz, ne?
Ja.
Reden schon wieder über das Essen. Lass uns über BVB
Problem.
Reden.
Wo fangen wir denn an? Was war denn so los eigentlich während der Länderspiele? Kollege Krampe war fleißig unterwegs.
Ja, und lag ein bisschen was auf den Gleisen. Das heißt, seine Bahn musste einen kleinen Umweg nehmen. Er hat ein paar Stunden länger gebraucht für die Anreise. Aber das ist ja bei Krampereisen im Grunde schon Normalität, dass das nicht einfach so auf der normalen Spur zum Stadion führt.
Was soll man dazu noch sagen?
Aber er hat es geschafft und er hat einen schönen Spielbericht geliefert und eine schöne Daniel Mahlen-Geschichte, kann man bei uns nachlesen, danach geschrieben, weil der hat ja echt ein gutes Spiel gemacht im Trikot der Holländer. Donny Mahlen, der hat ordentlich Selbstvertrauen getankt für hoffentlich die nächsten Aufgaben beim BVB. Das darf man festhalten.
Ja, wenn er denn spielen darf.
Ja, ich meine, um Erling Haaland ist es ja nicht gut bestellt gerade, gesundheitstechnisch, sodass die Wahrscheinlichkeit doch groß ist, dass es auf Donny Mahlen gegen Leipzig ankommen wird.
Was hat der Erling denn wieder?
Ja, im Länderspiel hat er zwar zwei Hütten gemacht gegen Armenien, aber eben auch richtig auf den Knöchel bekommen. Und musste ja ausgewechselt werden. Erst hieß es von den Norwegern, naja, offenbar nicht ganz so schlimm und Vorsichtsmaßnahme, deswegen in der Kabine geblieben. Klar, ein bisschen blutigen Knöchel, aber nichts Ernstes. Jetzt ist er in Dortmund untersucht worden, nachdem er wieder da war und man hat festgestellt, sieht doch nicht so ganz gut aus. Was nicht heißt, dass es unbedingt einen wochenlangen Ausfall nach sich zieht, aber fürs Leipzig-Spiel sieht es schlecht aus. Also eher mal ohne Erling Haaland gedanklich planen gegen RB.
Nervt mich nur noch. Es nervt mich. Der ist ja ständig verletzt. Ich meine, ist ja nicht seine Schuld.
Nein,
aber
ich meine, so ein Stürmer, den musst du ja auch mal aus Verteidigersicht irgendwie bremsen. So, und dann kriegt der natürlich von den gegnerischen Verteidigern extrem auf die Socken. Und manchmal auch zu viel auf die Socken, weil er eben vielleicht auch von den Schiedsrichtern nicht entsprechend geschützt wird. Jetzt ist er ja auch einer, der angstfrei überall reingeht und in jeden Zweikampf zieht. Aber in der Tat, der fehlt eine halbe Saison, darf man bilanzieren, wenn man die Pflichtspiele nimmt.
Ist ein bisschen viel, deswegen bin ich ja nach wie vor der Meinung, im Sommer verkaufen, egal was kommt.
Die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, dass er den BVB verlässt. Ne?
Haben wir jetzt schon oft thematisiert, und will ich gar nicht wieder in die Tiefe.
Nein, aber es ist so.
Also will ich da nicht unterbrechen, aber...
Nö, es ist so. Also,
können wir jetzt wieder 10 Minuten drüber sprechen.
Natürlich verlierst du einen Top-Stürmer, das habt ihr auch schon 30 Mal besprochen, aber auf der anderen Seite hast du die Chance, dann auch wieder jemanden neu zu holen und dann auch wieder aufzubauen, zu integrieren, der womöglich nicht so oft fehlt, verletzt.
Wir haben volle Stadien jetzt im Saisonendspurt. Glaubst du, also gehen wir jetzt mal davon aus, Haaland fehlt ein Spiel und dann ist er wieder dabei. Ja. Glaubst du, das ändert was für Borussia Dortmund? Die Stadionkonstellation?
Definitiv.
Auch auswärts?
Ja, also erstens, weil der BVB auch auswärts immer einen riesen Support hat. Und B, weil ich glaube, wenn man mal an die Heimspiele denkt, jeder weiß ja nicht nur die gelbe Wand, nicht nur die Südtribüne, sondern auch generell das gesamte Stadion. Das gibt einen richtigen Push für so ein Team. Das ist auch wichtig. Also Marco Rose hat es heute in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Leipzig extra auch nochmal betont, dass er sagte, personell reden wir über Haaland und Co., klar, aber die wichtigste personelle Info zum Wochenende ist eben die aus BVB-Sicht, dass die Fans wieder alle dabei sind, dass es eine volle Südtribüne gibt, ein komplett ausverkauftes Stadion, dass es wieder ein echtes BVB-Heimspielgefühl gibt und dass das die Mannschaft eben nochmal besonders kitzelt, nochmal ein paar Prozent mehr rausholt, das ist für mich definitiv auch so. Und es gibt auch ein paar Spieler, die eben ganz anders angestachelt sind, als wären da nur wenige bis keine Zuschauer. Und BVB-Präsident Dr. Rauberl hat es ja mehrfach gesagt, Leute, das ist bei Geisterspielen oder wenigen Zuschauern im Stadion, wenn du auf Betonwände guckst, wenn du jedes Wort verstehst, was da unten auf dem Rasen gesprochen wird, sagt Rauberl, das ist eine andere Sportart, das macht keinen Spaß.
Wann warst du das letzte Mal in einem vollen Stadion?
Ja, das dürfte auch 2 Jahre her sein, kurz vor Ende der Normalität, bevor die Pandemie losging.
Da musst du jetzt ein bisschen konkreter in deinem
Gedächtnis. Das weiß ich nicht mehr, ich bin alt. Ich kann mich doch nicht mehr so lange zurückerinnern. Ich weiß gar nicht, was ich heute Morgen gefrühstückt habe. Wie soll ich mich jetzt etwas erinnern, was 2 Jahre her ist? Nein, weiß ich nicht. Aber ich denke, etwas über 2 Jahre ist es her, weil also bei mir ist die Vorfreude auch groß. Ich bin dabei gegen Leipzig im Stadion am Samstagabend und ich freue mich auch tierisch drauf, weil natürlich gehst du auch als Reporter in so einem Spiel anders mit, wenn ein ganzes Stadion lebt, wenn dann eine entsprechende Atmosphäre kocht. Das ist was anderes, als wenn du da mit Maske auf 3 Meter Abstand sitzt und der Nächste, den du siehst, ist irgendwie ein Typ auf der Ersatzbank, weil dazwischen nichts ist, außer leere Sitzschalen. Das ist auch für uns ein anderes Gefühl, so ein Spiel aufzusaugen.
Wie ist denn die Situation für die Medien? Normalerweise ist die Medientribüne bei so einem Spiel rappelvoll. Wir haben in der Regel, also früher hatten wir 4 Dauerakkreditierungen für die Ruhrnachrichten. Jetzt hatten wir ja in der Regel bei Heimspielen 2 zuletzt. Wie sieht es aktuell aus eigentlich?
Also die gesamte Pressetribüne wieder so wie früher füllen, das will der BVB erst mit dem Beginn der neuen Saison machen, dass auch wir wieder mit quasi unserer gewohnten vollen Kapelle auf der Pressetribüne sitzen können, um all das zu bedienen, was wir für unsere Leser und User so machen. Da wird es bis dahin, also die letzten 3-4 Heimspiele, wird es dann eben noch mehr Platz auf der Pressetribüne geben. Auch das Pressezentrum, wo wir arbeiten können im Stadion, ist noch nicht geöffnet. Bleibt weiterhin geschlossen. Wir müssen also weiterhin auf der Tribüne arbeiten oder eben wieder in die Redaktion fahren nach dem Spiel. Und eine klassische Mixed Zone vor den Kabinen, wo man sich mit Spielern, Offiziellen unterhält nach dem Spiel, gibt es auch bis auf Weiteres noch nicht.
Jetzt muss ich mal fragen, weil als ich eben in die Redaktion kam und kam rüber zu deinem Schreibtisch, da gab es ja noch eine Konferenz mit den Kollegen, hab da besprochen, was heute so thematisiert wird.
Ja.
Da lief das Spiel der BVB Handballfrauen gegen Metz in der Wiederholung auf dem großen Fernseher.
Ja.
Wo hast du das denn eingeschaltet? Wo lief das denn?
YouTube.
Ah, tatsächlich.
Ja, es ist... Ich wollte natürlich sehen, wie glänzend du vor diesem Spiel moderiert hast.
Ja.
Ich muss zugeben, es wurde automatisch angestellt oder in Gang gebracht, nachdem ich mir die Pressekonferenz des BVB angeschaut hatte, die live lief.
Ach ja, ist
und
das als letzte die vorbei Video, war, was sie hochgeladen hatten.
Genau, lief es dann so, ach, wir gucken nochmal, wir schalten ihnen nochmal Metz hoch und was der Staat da im Vorfeld so alles erzählt hat aus der Helmut-Körnig-Halle.
Ja, also... Das greife ich deswegen auf, um mal zu erzählen, wie der Unterschied ist. Mhm. Weil wir jetzt wieder ein volles Stadion haben. Bei den BVB-Handballfrauen kommen in der Regel nicht so viele Leute, dass die Halle voll ist. Die spielen eigentlich in der Schulsporthalle in Wellinghofen, da passen vielleicht 1.800 rein. Mhm. Und wenn sie quetschen, auch 2.000. Aber eigentlich vielleicht so 1.800, ist wirklich auch eng dann, muss man sagen.
Habe ich damals zugeben. Erlebt, weil ich war ja Handballberichterstatter vor 20 Jahren hier. Und als dann die Zeit war, wo es dann im Challenge Cup richtig zur Sache ging, den sie ja dann letztlich auch gewonnen haben, da waren in der Tat in Wellinghofen etwas über 2.000. Das war wirklich dicht an dicht, Schulter an Schulter. Geile Stimmung.
War auch nicht legalerweise.
Natürlich nicht, aber es wollte jeder dabei sein. Ja. Es waren halt besondere Spiele in dieser K.O.-Runde, Viertelfinale, Halbfinale. Und da war Dortmund auch richtig da. Mit den BVB-Handballerinnen waren auch coole Spiele, coole Zeit. Aber das stimmt, das hat immer noch und hatte damals einfach den begrenzten Charme einer Schulsport-Turnhalle.
Ja, ist immer noch so.
Ja, und was sanitäre Anlagen und so anging, musste man sich früher für die Stadt Dortmund da in Grund und Boden schämen.
Das ist teilweise immer noch so. Aber das ist ein anderes Thema. Das Spiel fand ja statt in der Leichtathletikhalle neben der Roten Erde. Und 2500 Zuschauer durften rein, war rappelvoll tatsächlich. Der BVB hat sehr viel Werbung gemacht und bei den Champions League Heimspielen waren in der Regel sonst 200 bis 300 Zuschauer, die sich dort verloren und dorthin verlaufen haben teilweise, muss man wirklich so sagen. Natürlich kommen dann viele Freunde und Familie der Spielerinnen beispielsweise und dann waren es so 200, 300. Das Kommentieren war auch ganz anders, ganz anders. Und ich glaube, da kann man auch ein bisschen nachempfinden, wie das für die Spieler dann auf dem Platz ist, ob da 5.000 sind oder ob da 80.000 sind. Das ist ein riesiger Unterschied und ich glaube, dass sich das auch auf die Leistung der Athleten auswirkt. Das ist bei allen Sportarten so. Das wird nicht nur beim Fußball oder beim Handball so sein, sondern bei allen Sportarten. Wir haben im US-Sport seit einiger Zeit schon wieder volle Arenen. Vielleicht auch ein bisschen zu früh, kann man drüber diskutieren, aber da merkt man das auch, glaube ich, dass das den einen oder anderen extrem pusht und dieses Zusammenspiel auch Zuschauer und Sportler. Das ist ja der Grund, warum wir uns so sehr dafür begeistern. Wir begeistern uns nicht dafür, dass das Stadion leer ist. Du wirst ja auch das ein oder andere Mal im Stadion gewesen sein, beziehungsweise warst das während der Pandemie. Und ja, da war das auch immer so komisch. Ich war das letzte Mal in Frankfurt im Stadion vor einigen Wochen, als der BVB dort 3-2 gewonnen hat. Das war Anfang des Jahres, müsste glaube ich 8. oder 9. Januar um den Dreh gewesen sein. Das war auch nicht schön. War nicht schön.
Nein, und das Publikum kann ja so ein Spiel auch in beide Richtungen beeinflussen. Also wenn du als Fußballer 3 Fehlpässe spielst und bei deinem nächsten Ballkontakt rauen sogar die eigenen 40.000, nach dem Motto, oh, nicht, dass er wieder Bock missbaut, dann nimmst du das ja auch wahr. Und genauso können dich die Beschimpfungen der gegnerischen Fans ja auch anstacheln, zum Beispiel als Abwehrspieler noch konzentrierter, noch härter in den Zweikampf zu gehen. Also ich sag mal, ein Publikum hat natürlich echt einen großen Einfluss darauf, wie auch die Spieler da unten zurechtkommen, ob sie plötzlich weiche Knie kriegen, weil sie eben von der gelben Wand richtig eine Lärmwucht entgegengebracht bekommen oder ob sie richtig gestellter reingehen, weil sie eben angeschoben werden, noch mehr nach vorne sich zu trauen. Da bin ich mal gespannt, welche Auswirkungen das gegen Leipzig hat. Weil das Ja, viel mehr kannst du im deutschen Fußball im Moment ja nicht haben als BVB gegen Leipzig. Das ist ja eine richtig geile Partie. Also mit zwei tollen Mannschaften, die nach vorne auch richtig was drauf haben. Und ja, da freuen wir uns als Reporter wahrscheinlich nicht weniger drauf als der klassische Fan.
Die Ultras kommen auch wieder zurück zum ersten Mal seit der Pandemie. Also das ist auch ein Einschnitt. Die Stimmung wird ganz anders sein als bei den letzten Heimspielen. Ich war beispielsweise gegen Bielefeld auch im Stadion privat und muss auch sagen, dass ich nicht eingeschlafen bin, lag nur daran, dass ich mich mit meiner Begleitung unterhalten habe, weil sonst wäre das wahrscheinlich passiert. Aber ja, das können wir am Samstag so nicht erwarten. Das wird brennen, das Stadion.
Ja, die Ultras haben ja schon angekündigt, dass sie erstmals alle wieder organisiert zusammen zurückkommen ins Stadion und dass sie sich hier in Dortmund in der City treffen und von da aus dann gemeinsam einen Fanmarsch zum Stadion machen, um eben diese Geschlossenheit auch zu demonstrieren. So, jetzt sind wir alle gemeinsam wieder da und gehen gemeinsam ins Stadion. Ich hoffe, Sie verschärfen damit nicht die ohnehin logistischen Probleme, die 80.000 wieder erstmals nach langer Zeit im Stadion mit sich bringen noch. Weil wenn zu viele gleichzeitig zum Stadion kommen sollten am Samstag, dann wird es echt eine logistische Herausforderung für den BVB, weil du hast ja nicht nur das volle Stadion wieder nach 2 Jahren oder mehr als 2 Jahren, sondern du hast ja auch noch das 3G. Problem obendrauf. Das heißt, du musst die Jungs nicht nur und die reinkommen, nicht nur kontrollieren im klassischen Sinne, Körperkontrolle, Ticketkontrolle und so weiter, sondern auch noch eine vorgeschaltete 3G-Kontrolle. Das heißt, der Prozess, jemanden zu kontrollieren, jeden Einzelnen, dauert doppelt so lange wie bei einem normalen Spiel ohne Pandemie. Und das jetzt bei 80.000. Das heißt, der BVB ist schon darauf angewiesen am Samstag, dass das eine möglichst entzerrte Anreise gibt, damit nicht 10.000 auf einmal zum Eingang kommen, sondern immer so schubweise, aber nicht eben zu großer Stau entsteht. Das bin ich auch mal gespannt, wie das gelöst werden kann, wenn zum Beispiel jetzt bei einem Fanmarsch 3.000 Ultras auf einmal zu einem Eingang kommen.
Ich bin ja immer noch der Meinung, das müsste eigentlich komplett digitalisiert sein mit einem QR-Code sozusagen. Also wenn du das Ticket quasi hast, dass du das über deine Corona-App irgendwie so einspeist, mehr oder weniger, und dann musst du nur einen QR-Code vorzeigen und kannst ins Stadion. Das würde alles so viel einfacher machen, auch für die Leute, die da arbeiten.
Ja, perfekt wäre das. Ich weiß nicht, ob das datentechnisch funktioniert, weil ich könnte dir ja dann mein Handy geben. Du bist positiv getestet.
Ja, aber du musst ja den Ausweis immer noch zeigen.
Ja, aber du sagst ja nur über einen QR-Code schnell rein.
Also Ausweis und QR-Code. Das ist aber immer noch mehr als Ausweis und QR-Code und Ticket.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber hey, die Pandemie dauert ja erst 2 Jahre.
Ja, wir sind ja auch
nicht genug Zeit, um das zu entwickeln in Deutschland.
Ja, das ist eben der Punkt. Da habe ich im Podcast, ich weiß nicht mit wem, schon vor Saisonstart drüber gesprochen. Mhm. Und dann frage ich mich, also ist ja kein Problem von Borussia Dortmund exklusiv, sondern von allen anderen Vereinen weltweit, die die gleichen Maßnahmen hatten.
Von unter allen Veranstaltern, das muss nicht nur Sport sein.
Ja, auch Westfalen, Konzerte.
Alle, Konzerte, genau.
Felix alles. Sturm.
Ja.
Sollen wir da nochmal kurz einen Abstecher machen?
Schlagkräftige Argumente hast du.
Ich weiß gar nicht, was da los war. Ich habe nur gesehen, dass irgendjemand Oliver Pocher so richtig sowas von verpasst hat. Ich weiß nicht, ob das irgendwie fake war oder so. Das habe ich dann gar nicht mehr verfolgt, interessierte mich nicht. Ich habe nur dieses Video gesehen, wo einer vorbeikommt und Oliver Pocher saß direkt am Ring und dann kam einer und klatschte ihm eine. Daneben saß Christoph Daum und dachte sich, aha, gut, okay.
Da hat er sich auch gedacht, puh, gut, dass er den erwischt hat und nicht mich.
Ja, und hielt sich dezent zurück.
Ja, es war doch irgendwie so ein, nicht, dass ich jetzt auch eine geschallert kriege, wenn ich nachher nach Hause gehe auf dem Rückweg, irgend so ein zweitklassiger Rapper. Der irgendwie ein persönliches Problem mit ihm hatte und hat ihm dann eine getafelt. Aber das wird ja noch ein Nachspiel haben, also sowohl juristisch als auch vielleicht ja beim Pocher gesunderlich, der gesagt hat, vielleicht habe ich da irgendwie irreparable Schäden zurückbehalten, weiß ich nicht.
Hatte der die nicht schon vorher?
Wenn du juristischen Stress haben willst, darfst du das natürlich in die Welt.
Das war eine Frage, die ich für alle gestellt habe, die das wissen wollen. War die erste Hörerfrage hier.
Nach Olli Pocher?
Ja, so ungefähr. Okay. Na gut, also ich schreibe mir das jetzt hier mal auf, rausschneiden. Okay. Themawechsel, wir kommen zu den Hörerfragen, Klavi. Da haben wir die ein oder andere nämlich vorbereitet. Ja, da fragt auch der Kollege von Sylt, den ich eben schon erwähnt habe. Lese ich die Frage einfach mal vor.
Ja, mach mal.
In Bezug auf, jetzt muss ich mal gerade lesen, in Bezug auf eure Folge von, jetzt muss ich nochmal.
Wolltest du nicht was vorlesen?
Ja, wollte ich eigentlich, aber es ist ultra kompliziert. Nochmal. In Bezug auf eure Podcast-Folge 305 aus dem Januar 2022, damals auch mit Klavi, vor dem Spiel von Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Sascha lag richtig mit dem komplett vollen Stadion noch in dieser Saison. Klavi sah das erst zum Sommer. Frage, warum hat Sascha so oft recht, Klavi? Ich wusste nicht, dass die Frage so ist, tut mir leid, aber ich finde sie natürlich überraschend. Ach komm, ey, so
wie du das dramatisch aufgebaut hast, war dir doch klar, wohin das führt.
Ist wirklich fantastisch. Vielen Dank, Michael. Sylt, beste Insel.
Hat der Michael nicht noch drunter geschrieben, wie geil du diesen Podcast moderierst?
Nein, das
hat
er vergessen. Nein, wirklich. Ich habe gerade diese Frage zum ersten Mal gelesen. Das ist die erste Frage, die mir angezeigt wird. Und das erste, was ich gelesen hatte, eben war nochmal Moin vom verschneiten Sylt.
Ha.
Und deswegen habe ich gedacht, steige ich mit Sylt ein, Sylter Dressing, Urlaub und so. Sylt, beste Insel überhaupt, um Urlaub zu machen, weltweit.
Ja.
Sonnengarantie und wer auch schlechtes Wetter mag, gerne nach Sylt. Fantastisch.
Ja. Aber um die Frage zu beantworten, du bist einfach ein deutlich größerer Optimist offenbar, als ich das bin.
Ja, das will ich nicht unbedingt sagen, aber keine Ahnung, ich bin auch in dem Thema nicht so tief drin. Ich hatte es einfach gehofft.
Ja, also die Hoffnung war bei uns allen da, ne? Nur ich konnte mir das zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich vorstellen, weil eben so viele Unbekannte in dieser Gleichung, wann kehren wir denn ins Stadion zurück, alle mit drin waren und wir sehen es ja jetzt auch. Eigentlich haben wir so hohe Inzidenzen und Corona-Fälle, glaube ich, mittlerweile bei jedem in der Familie irgendwie und im Bekanntenkreis gefühlt, dass man sich ja auch schon die Frage stellen muss, hui, was heißt das denn, wenn wir jetzt alle da zusammen im Stadion sind, es auch da keine Maskenpflicht im Stadion mehr gibt, draußen zumindest nicht. Wenn dann wirklich vor den Eingängen wieder irgendwie Tausende stehen, die keine Maske aufhaben und die stehen alle dicht an dicht, weil sie eben warten müssen, eingelassen zu werden, dann hoffe ich nicht, dass es da dann eben noch zu einem noch größeren Infektionsgeschehen dadurch kommt, so sehr wir uns über volle Stadien natürlich freuen.
Ja, das könnte natürlich passieren. Ich meine, wer soll auch 25.000 auf der Süd irgendwie kontrollieren, ob die gerade eine Maske aufhaben oder nicht?
Ja, müssen sie ja auch nicht mehr. Also es gibt die Empfehlung, sie im Stadion noch zu tragen, aber es gibt halt die Maskenpflicht im Stadion nicht mehr.
Hatte ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Ich war mir relativ sicher, dass man jetzt am Sitz- oder Stehplatz dann noch seine Maske aufhaben muss.
Nee, musste nicht.
Das war ja gegen Bielefeld und auch gegen Atletico Madrid in der Youth League war das noch so. Hat sich doch einiges getan in den letzten Tagen.
Ja. Und deswegen mit Vorsicht zu genießen, wie gesagt, so sehr wir uns freuen, dass die Stadien voll sind, aber ich bin mal gespannt, natürlich mit der Hoffnung versehen, dass alles möglichst gut geht, aber es ist ja nicht nur der Fußball, ne? Es ist ja überall volle Hütte angesagt und natürlich haben die Leute wieder Bock nach der ganzen Zeit, so wie wir selbst persönlich ja auch, wieder rauszukommen, wieder alles Mögliche zu unternehmen. Es wird ja sowieso rappelvoll in Dortmund am Wochenende. Du hast das BVB-Spiel, du hast parallel am Samstagabend diese große Zaubershow der Ehrlich Brothers in der Westfalenhalle. Das
wie
heißt,
kann man
da gehen
das
auch etliche
parallel legen, da rast sich
das
aus.
Das ist fast genau zeitlich parallel. Ich glaube, die gehen um 19 Uhr da auf die Bühne und dann hast du das große E-Bike-Festival in Dortmund, was auch viele Menschen in die Stadt lockt. Und in die Stadt lockt heißt auch, in Busse lockt, in Bahnen lockt, in die Kneipen lockt. Das heißt, es wird sehr voll am Samstag in Dortmund.
E-Bike-Messe. Ganzes Wochenende?
Ja.
Auch sonntags?
Ja, also wenn du noch nichts vorhast.
Naja, das wäre was für meinen Urlaub auf Sylt. Ne?
Mit dem E-Bike nach Sylt?
Nein, mit dem E-Bike auf Sylt.
Ja gut, dann ist natürlich ein beschränkter Radius für dich, das stimmt.
Ja. Ja. Von daher, vielleicht ist das nur eine Idee. Also ja, das interessiert mich tatsächlich. E-Bike völlig im Trend. Ich habe ja im letzten Jahr so einen Ausbildungstalk moderiert für die Dorstener Zeitung.
Ja, okay.
Und da waren
schwärmen die Leute in Dorsten ja heute noch von.
Ja, Hörerzahlen gingen
gigantisch,
völlig,
ne?
Ja,
durch kann die Decke. Vorstellen.
Und da ging es dann auch unter anderem darum, dass Firmen ihre Ausbildungsstellen vorgestellt haben und da war dann ein Fahrradladen und der hat gesagt, also das ist unglaublich, was da an E-Bikes verkauft wird mittlerweile. Und klar, Dorsten ist ja auch schon fast komplett in Münsterland und dann alles flach. Da kannst du natürlich mit dem E-Bike super fahren. Hast du auch ein E-Bike?
Nee, aber ich kenne das aus meinem Münsterländer Dorf. Also mein Papa zum Beispiel hat sich, glaube ich, vor 2 Jahren oder so ein E-Bike geholt. Der hat seitdem kaum Fahrradtouren gemacht, sich auch relativ wenig bewegt. Seitdem der ein E-Bike hat, ist er nur noch unterwegs. Guck mal, der ist mit meiner Mutter überhaupt noch verheiratet, den sieht man so selten, weil er so viele Fahrradtouren macht. Nein, also
vielleicht ist das der Vorteil.
Vielleicht auch das, man versteht sich plötzlich besser, weil man sich seltener sieht. Ne? Nein, also der macht viele E-Bike-Touren und ist da längst nicht alleine. Also das, was bei uns mittlerweile durch Wald und Feld mit dem E-Bike unterwegs ist, das ist schon auffällig gewachsen, keine Frage.
So, wir kommen zurück zum Sport. Aki Watzke hat der Sportbild ein großes Interview gegeben, aus dem hervorgeht, dass Bayern 150 Millionen Euro mehr Gehalt zahlt als der BVB. Ist das verifizierbar? Könnt ihr seine Aussagen aus dem Interview hier diskutieren? Natürlich können wir das.
Es ist verifizierbar und es ist richtig. Also der Gehaltsetat der Bayern liegt ebenso offen wie der Gehaltsetat des BVB. Und in der Tat, diese Diskrepanz ist so gewaltig. Und das erklärt natürlich auch, warum der FC Bayern sich vielleicht den ein oder anderen Spieler leisten kann, von einer Qualität, die der BVB dann auch gerne hätte, aber sich eben nicht leisten kann, weil er eben auf der Gehaltsstufe der Bayern, die dann auch für ihre Top-Leute auch mal gerne 25 Millionen Euro im Jahr oder 20 Millionen Gehalt hinlegen können, das kann der BVB nicht. Und deswegen gibt es da natürlich einen Wettbewerbsnachteil. Andererseits muss man sagen, wenn man als Borussia Dortmund in der Champions League Vorrunde Gruppenphase rausfliegt und der FC Bayern jetzt schon im Viertelfinale steht, vielleicht sogar noch weiterkommt, dann geht diese Schere natürlich automatisch noch weiter auseinander, weil der FC Bayern in der Champions League in dieser Saison wieder 40, 50 Millionen Euro mehr verdienen wird als der BVB. Und das ist ja immer so ein Teufelskreis, ne? Wenn du sportlich nicht so erfolgreich bist wie der Konkurrent, der ohnehin schon mehr bezahlen kann und kann dann am Ende nochmal mehr bezahlen. Das macht die Sache dann, die Bayern wirklich nachhaltig jagen zu können, dann für die Schwarz-Gelben nicht unbedingt einfacher.
Glaubst du, in, sagen wir mal, 10 Jahren sprechen wir darüber, dass der FC Bayern 20 Mal hintereinander deutscher Meister geworden ist?
Das kann ich mir A nicht vorstellen und B möchte ich auch nicht mir das vorstellen, weil das würde dafür sprechen, dass die Bundesliga so dermaßen Attraktivität verloren hat.
Kann aber doch passieren, so wie du das gerade beantwortet hast.
Ja, na klar kann das, ja. Die Gefahr ist natürlich da, weil du eben durch die Konstellation auch der künftigen Champions League immer dieselben Player da haben wirst, die ihre Kohle mitnehmen. Und wenn diese Champions League Reform dann ja auch irgendwann, ich glaube in 2 Jahren dann greift, dann hast du ja auch plötzlich Mannschaften dabei, die früher mal erfolgreich waren, aber im Moment es zwar nicht sind, sportlich, aber trotzdem damit spielen dürfen, weil sie eben früher zu den Top-Clubs gehörten und die sich trotzdem die Taschen dann voll machen können. Also das ist auf jeden Fall eine gefährliche Schwelle, an der wir uns bewegen, weil die, sag ich mal, sportlich gut, richtig gut arbeitenden Mannschaften, die aber in diesem Wettbewerb nicht teilnehmen können oder vielleicht gerade sportlich sich nicht fürs Höchste der Gefühle wie die Königsklasse qualifizieren können, dass die umso mehr abgehängt werden. Und das bedingt dann wiederum, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Mannschaften wie Bayern immer auf Sicht vorne sind, das wird, die Wahrscheinlichkeit wird dann umso größer.
Nervt mich diese Champions League Form, finde ich richtig scheiße, muss ich ehrlich
sagen. Ich finde es immer noch am allergeilsten, wie es früher war, aber das brauchst du natürlich im heutigen Profifußball keinem Fußballfunktionär sagen, weil das natürlich mit großem Risiko des Ausscheidens und damit des Nichtverdienens einherginge. Ich finde es immer noch am geilsten, wie es früher war, klassischer Europapokal, der Landesmeister, nur die Meister spielen da, immer hopp oder top, K.O.-Runde von Anfang an und am Ende setzt sich wirklich der durch, der nicht verloren hat oder zumindest sich in den K.O.-Duellen immer durchgesetzt hat und nicht der, der vielleicht irgendwie eine leichte Vorrundengruppe hatte und irgendwie da als Zweiter durchgeschnuddelt ist oder so. Das hatte für mich jedes Mal deutlich mehr Reiz, als wenn du heute sagen musst, ach ja, die haben zwar noch 2 Spiele, sind aber schon durch.
Kannst du dich noch erinnern, wie Dieter Kürten auf dem Betzenberg stand? Es muss der Spätsommer oder Frühherbst 1991 gewesen sein. Der erste FC Kaiserslautern Gastgeber gegen den FC Barcelona hatte das Hinspiel im Camp Nou mit 3:0 verloren. Dann stand es 3:0 für Kaiserslautern oder 2:0 in Barcelona verloren. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kommt José María Baquero mit einem Kopfballtreffer in der 89. Minute. Kaiserslautern war ausgeschieden. Auswärtstorregel gibt es ja auch nicht mehr. Das war noch geil.
Ich habe dir eben schon gesagt, ich bin alt. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber so wie du es schilderst, ist es genau das, was ich meine. Dass Hopp oder Top in diesen Duellen im klassischen Stil, so wie wir es jetzt haben mit Viertelfinale, Halbfinale, wenn dann diese Gruppenphase dann überstanden ist und eine Champions League oder eine Europa League dann auch für mich erst richtig spannend und attraktiv wird, das ist das, was ich meine. Du hast früher von Runde 1 an, ich glaube die Bayern sind mal irgendwann gegen, wen war das, gegen Norwich City oder so gescheitert.
Oh, überragend, ja. in diesen gelb-grünen Trikots, ja, wo mit du den denkst, schwarzen Streifen, naja,
oben. Die werden die schon wegfegen und dann eben nicht, weil du eine scheiß Tagesform hast, der Gegner vielleicht über sich hinaus wächst. Und das war immer dieser große Reiz und der fehlt natürlich an vielen Stellen jetzt mittlerweile.
Wobei, kann auch gegen Nottingham Forest gewesen sein, weil Forest hat ja rote Trikots mit ein bisschen weiß und Norwich City sind die Canaries.
Die Canaries, haben ja, diese, ja,
das, grünen Hosen und gelben Trikots. Mhm. Aber du weißt, welche Bayern-Trikots ich meine, ne? Diese mit den 3 Streifen hier.
Die Adidas-Streifen.
Ja, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber Ich würde
die spottern uns gar nicht, ne?
Warum habe ich das bloß gesagt? Die wäre ärgerlich. Ja. Nein, ich meine diese, also diese klassischen Bayern-Trikots Mitte der 90er.
Ja, waren da waren ein paar Skurrile dabei, ne? Ja. Irgendwann haben die doch auch mal diese brasilianischen Farben getragen, um irgendwie einen Auswärtsfluch zu brechen oder so, ne?
Ja, das könnte dieses Trikot gewesen sein, ja, was ich meine, ja. Mhm. Hm. Im Boulevard kursiert das Gerücht, dass Salzburg für Adeyemi bis Ostern ein Ultimatum gestellt hat und die Ablöse nicht unter 40 Millionen Euro liegen soll. Wie seht ihr, abgesehen von der Ablöse, überhaupt das Risiko für eine Weiterentwicklung? Für mich ist der Preis zu hoch. Ja, man weiß natürlich nicht, wie startet er durch in den nächsten Jahren.
Nee, die Garantie hast du nicht. Du siehst, was für ein Potenzial der Junge hat und das ist ein verdammt großes Potenzial. Ist ein junger deutscher Nationalspieler, dem hoffentlich die Zukunft da im Angriff der DFB-Auswahl gehören wird. Wenn du so einen nach Dortmund lotsen kannst, dann musst du es machen, aber es muss natürlich in deinen Rahmen passen und es muss wirtschaftlich vernünftig dargestellt sein. Und 40 Millionen für Adeyemi wird der BVB nach unseren Informationen niemals bezahlen. Da ist bei 30 oder vielleicht auch mit Boni bei Mitte 30 für den BVB gefühlt dann Schluss. Aber dass ein Adeyemi ein Spitzenspieler ist und auch in der Tat noch ein deutlich besserer werden kann, der steht ja erstmal am Anfang seiner Karriere, das steht für mich außer Frage. Nur du musst ja halt als BVB die Frage selbst beantworten, wie tief greifst du in die Tasche? Für jemanden, der zwar großes Potenzial hat, aber der, wenn du die ganze Gemengelage nimmst aus Pandemie, aus was brauchst du, was hast du noch für Baustellen im Kader, wie viel gibst du dann für einen Spieler aus, von dem er natürlich nicht weiß, ob er in Dortmund direkt einschlägt.
Der Unterschied ist, zu der Zeit, als Gerd Niebaum und Michael Mayer Borussia Dortmund in große finanzielle Probleme gestürzt haben, damals hatten sie sehr viele alte Spieler im Kader, die überbezahlt waren und die man nicht mehr loswerden konnte. Wenn man jetzt einen Adeyemi holt, der noch keine 20 ist oder sowas um den Dreh, den kann man ja zumindest mal wieder für das gleiche Geld verkaufen. Also das Risiko hält sich da einigermaßen in Grenzen, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, schon. Trotzdem musst du davon ausgehen, dass er seinen Marktwert eben nicht verliert, weil er in Dortmund nicht zurechtkommt oder weil er eben seinen Vertrag komplett, nehmen wir mal an, er bekommt einen 4-Jahres-, 5-Jahres-Vertrag, den er hier komplett erfüllt, aber anschließend ablösefrei geht. Das ist ja auch so eine Tendenz der ganzen Pandemiezeit.
Dass, ja, aber wenn er 4-5 Jahre bleibt, müsste man davon ausgehen, dann wird er zwischendurch schon ganz gute Leistung gebracht haben. Denke ich mal.
Ja, nicht unbedingt, wie wir an anderen Beispielen wissen.
Ja, ich weiß.
Nico Schulz hätte ja beim BVB auch deutlich besser spielen können. Ja. Trotzdem bleibt der und hat einen langfristigen Vertrag und der wird sicherlich verdammt gut dotiert sein. Und
der kam aber mit Mitte 20.
Ja, aber von dem hast du dir natürlich auch deutlich mehr erhofft. Du hast gedacht, boah, deutscher Nationalspieler, richtig Tempo. Du hast demnächst eine richtig starke linke Seite. Ja, Pustekuchen. Da leider ist er deutlich hinter den Erwartungen geblieben.
Ja, sehr deutlich. Gut, das Thema wollen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Was haben wir denn hier noch? Was ist denn dran an der Personalie Skiri? Ist das wirklich BVB-Niveau oder müssen wir dank Corona kleinere Brötchen backen? Erinnert mich etwas an Tamás Scheinerl. Die Älteren erinnern sich.
Ja, für die Älteren sich nicht an Tamás Scheinerl erinnern. Super Spieler, Tamás Scheinerl. Aber ich kann zu Skiri nicht viel sagen. Also da ist bis jetzt auch aus dem BVB-Umfeld mir gegenüber nichts aufgeploppt, was irgendwie spruchreif wäre, dass das irgendwie eine heiße Personalie sei.
So, jetzt pass auf. Daniel wieder mit einer fantastischen Frage.
Ist das die aus Sylt?
Nein, das ist Michael.
Jetzt kommt einer von Borkum bestimmt.
Daniel schreibt, danke für die super Erklärung letzte Woche zur Finanzierung ablösefreier Spieler. Frage diese Woche. Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln vermutet systematische Fehler beim Training, die zu den vielen Muskelverletzungen führen. Der BVB untersucht laut Kehl noch, gibt es da neue Erkenntnisse oder lässt sich der BVB da gar nicht in die Karten blicken? Angeblich war es ja schon zu Klopp-Zeiten so. Wenn er das in Liverpool in den Griff bekommen hat, könnte man ihn doch mal fragen.
Ja, ich finde es immer schwierig, wenn man Experten aus der Ferne heranzieht, gerade in medizinischer Hinsicht, die eigentlich nur allgemein sprechen können, aber die natürlich keinen internen Einblick haben in die Entstehung von Verletzungen, in die Krankenakten der einzelnen Spieler und deswegen sich da auf sehr dünnem Eis bewegen, was so eine Ferndiagnose angeht. Und dann, sag ich mal, eine Behauptung rauszuhauen, das hat auf jeden Fall den und den Hintergrund. Ja, das finde ich extrem schwierig und gleichsam mutig, weil da so eine große Dunkelziffer ist, weil du den Einblick einfach nicht hast aus der Ferne. Wir haben diesen konkreten Einblick auch nicht, aber natürlich kann man nicht ausschließen, dass es da nicht nur sich um Pech handelt, sondern auch Fehler gemacht werden, ob im Trainingsbereich, ob im athletischen Bereich, im Bereich der medizinischen Versorgung, Prophylaxe, aber natürlich auch im Bereich der Spieler selbst. Die hast du als BVB natürlich nur unter Kontrolle, solange sie bei dir sind, im Training, während der Zeit, wo sie da in Pflege und Behandlung bei den Physiotherapeuten sind, während der Spiele, während der Reisen. Aber eben nicht, wenn die Jungs nach Hause fahren, wenn sie freie Tage haben, wenn sie eben nach dem Training irgendwo hinfahren und irgendwas machen. Du weißt nicht, wie professionell sie sich dann in puncto Ernährung, Pflege, Schlafen und so weiter auch verhalten. Und da bleibt immer dieses Risiko, dass es da vielleicht den einen oder anderen Spieler gibt, der das mit dem professionellen Verhalten womöglich nicht so ernst nimmt.
Du meinst, die schieben sich auch mal ein paar Croissants rein?
Croissants, Chips, Cola. Nachts vielleicht eher FIFA zocken an der Konsole, anstatt 3 Stunden länger zu schlafen. Das hat ja wirklich alles mit professionellem Verhalten zu tun.
Schlaf wird total unterschätzt, was Regeneration angeht.
Ja, das ist so. Also meine Oma hat noch gesagt, schlafen ist die beste Medizin, Junge, bist du krank, schläfst du 2 Tage durch, bist du wieder fit. Hauptsache nicht auf dem Platz zu schlafen, das ist ganz wichtig für die BVB-Profis vielleicht als Hinweis, aber zu Hause länger schlafen.
Jetzt pass auf, gute Nachricht an dich.
An mich persönlich?
Am Anfang noch nicht.
Ach so.
Hey, meine Perle. Was ist eigentlich mit John Anthony Brooks von Wolfsburg? Wäre das einer? Grüße an Klavi, der kann auch was.
Oh. Als Verteidiger meint er jetzt, oder?
Das weiß ich nicht.
Ich war Außenverteidiger. Großartig. Aber dass ich was konnte, das ist eigentlich schon übertrieben. Brooks. Ja, finde ich, ist ein guter Spieler, aber reicht das für das Niveau, was der BVB braucht, um oben dran zu bleiben? Und da habe ich auch meine Zweifel. Also da ist für mich dann eher diese Personalie Schlotterbeck verdammt interessant, entwicklungsfähiger Junge, mutig, genau mit Qualitäten, die du für die Art des BVB-Spiels benötigst, entwicklungsfähig, klarer Kopf, also den finde ich spannend.
So, jetzt pass auf, da kommt nochmal was zu der Nummer mit den Verletzungen, aber die Frage finde ich so interessant, Deswegen nehme ich sie gerne nochmal mit rein. Wie immer Lob an den besten Podcast, letzte Woche wieder Weltklasse zu den Verletzungen. Matthias Sammer hat letztes Jahr schon im Hinspiel gegen Ajax angedeutet, dass das Team konditionsmäßig große Defizite hat. Die Mannschaft wirkte nach meiner Meinung in der Favre-Zeit unfit. Diese Saison ist man in der Schlussviertelstunde das beste Team, das ist interessant. Alle wirken fitter, trotz der Vielzahl an Verletzungen. Wird insgesamt unter Rose härter trainiert? Seht ihr diese Fitnessunterschiede auch? Muskuläre Verletzungen sind ja oft eine Folge von Überbeanspruchung. Also es könnte tatsächlich sein, dass er so hart trainiert, dass sie natürlich fitter werden, aber sich häufiger verletzen, weil ihre Körper das aus den letzten Jahren nicht gewohnt sind. Sprich, man hat vorher die Zügel schleifen lassen.
Ja, natürlich nicht auszuschließen, aber da bewege ich mich wieder zurück zu der Frage eben des Professoren, der aus der Ferne sagt, das ist auf jeden Fall das Problem beim BVB. Dass er härter trainiert, die Frage ist, wie definieren wir härter? Vielleicht trainieren sie an der einen oder anderen Stelle gezielter, konzentrierter auf das, was im Spiel denn abgefordert wird. Und in der Tat ist es auffällig, dass der BVB immer am Ende noch zulegen kann, wenn es darauf ankäme. Du ja auch anhand der Bilanz siehst, in der Bundesliga zumindest, das passt. Also auch in der Rückrunde, BVB, bestes Rückrundenteam. Also das ist nicht so, als geht denen da die Puste aus. Wir wissen ja noch aus Zeiten von Peter Bosch hier als Trainer, da wurde gefühlt ja fast nie trainiert. Und das hat man dann auch gemerkt, dass die Mannschaft dann eben nicht über 90 Minuten Vollgas geben konnte. Das kann die aktuelle Borussia.
Absolut. Also ich meine, die Zahlen sind
hat nichts eindeutig damit zu tun, ob du fußballerisch immer glänzt oder nein. Ob alles im Spiel klappt. Aber rein athletisch, rein was die Kondition angeht, kann der BVB komplett 90 Minuten Gas machen.
Das ist halt der Rose-Fußball. Der braucht das.
Der braucht das, exakt. Weil er eben auch dieses Risiko hat, wenn du so offensiv und so attackierend Fußball spielst, dass du eben auch nach hinten eine Menge arbeiten musst. Und das bedingt eben, dass du komplett fit bist.
Hallo, ihr Rabauken. Der Umbruch muss kommen, aber bevor welche kommen, müssen erst welche gehen. Da sehe ich das Problem. Gibt es überhaupt Abnehmer für mittelmäßige Profis wie Schulz, Hazard oder Brandt?
Darauf hofft der BVB, dass der ein oder andere sich an einen neuen Arbeitgeber bindet im Sommer. Aber in der Tat ist das eine große Frage bei Verträgen, die noch laufen. Was ist der Spieler bereit zu tun? Also Verzicht zu üben womöglich, wenn ein anderer Verein kommt, bei dem er vielleicht mehr Einsatzzeit hätte, aber der ihm vielleicht ein geringeres Gehalt bietet. Und Was ist der BVB bereit, vielleicht an Verzicht zu üben, wenn es darum geht, eine Ablösesumme zu generieren? Also geht es darum, einen Spieler, der einen sehr hochdotierten Vertrag hat, von der Payroll zu bekommen? Dann, so wie im Falle Bürki, verzichtest du vielleicht auf eine Ablöse und sagst, okay, eine teure Kaderposition haben wir damit gelöst. Oder sagst du, hey, nee, der ist vom Marktwert her noch so wertvoll, den können wir nicht für ein paar Erdnüsse abgeben. Da musst du schon noch eine entsprechende Ablöse generieren. Und da muss der BVB natürlich immer abwägen, was bringt mir am Ende mehr?
Das ist sehr, sehr schwierig. Dazu passt die nächste Frage. Ja, vielen Dank für euren tollen Podcast zu meiner Frage zum Thema Kaderplanung. Sorry, schreibt er direkt auch und lacht dabei. Was haltet ihr von Sascha Kalajdzic für den BVB? Könnte er mit seiner Abschlussstärke, vor allem mit dem Kopf, eine günstigere Alternative für den Sturm sein? Danke euch und weiter so. Ich glaube nein.
Warum nicht?
Weil das nicht die Qualität ist, die Borussia Dortmund weiterbringt.
Wen würdest du denn gern sehen beim BVB? Der auch wirtschaftlich darstellbar ist.
Sebastian Allaire.
Ja.
Weißt du warum? Weil das ein fertiger Spieler ist. Und wenn du den nächsten Sprung machen willst oder ein bisschen näher an die Bayern ran, klar, musst du aufs Geld achten, das ist das eine. Aber du kannst nicht immer nur Spieler ausbilden. Das geht nicht. Haller ist ja jetzt auch nicht 35, also der kann auch ein paar Jährchen kicken.
27 ist er, glaube ich.
Ne? Ja.
Also gestandener Spieler, hat in der Champions League bewiesen, dass er zu den Besten seines Fachs gehört im Moment auf dem Kontinent. Und er spielt bei Ajax, da verdient er zwar gutes Geld, aber er spielt bei keinem Club, die ihn mit Geld überhäufen können. Also wenn es auch um die finanzielle Komponente geht.
Da wird er bei Dortmund.
Wäre der darstellbar.
Das gleiche oder mehr verdienen als bei Ajax, bin ich mir relativ sicher.
Die Frage ist natürlich, welche Ablösesumme kann Ajax aufrufen für einen Spieler, der in der Champions League jetzt in der Saison für extrem große Furore gesorgt hat, der sicherlich bei einigen Topclubs auch auf dem Zettel steht. Also Borussia Dortmund ist auch ein Topclub, aber da gibt es noch eine Kategorie drüber.
Aber und ist er gut genug für die Kategorie drüber? Glaube ich nicht. Ist er gut genug für Borussia Dortmund, um sehr guter Spieler für diese Mannschaft zu sein? Glaube ich schon. Ich finde ihn gut. Kalajdzic, weißt du, das ist der Stoßstürmer des VfB Stuttgart, der, ich glaube, noch nie in einer Saison 20 Buden gemacht hat. Reißt mich jetzt nicht so vom Hocker.
Ja, Haller muss natürlich schauen jetzt mit 27 und dem womöglich dann nächsten Schritt, wenn er Ajax wirklich verlassen will, wo heuerst du an? Weil es ist vielleicht so die letzte Möglichkeit, nochmal einen richtig großen Schritt zu machen, nochmal richtig ins Rampenlicht zu kommen. Weil am Ende des nächsten Vertrages bist du dann 31, 32. Da noch auf Top-Niveau zu sein, damit kannst du nicht planen als Stürmer. Das heißt, der wird sich die Frage stellen, was ist für mich in der Phase der Karriere jetzt der richtige Schritt, Ajax zu verlassen, wo du ja auch Titel gewinnst, wo du in der Champions League weit kommst, wo du auch in einer richtig guten Mannschaft bist, wo du ein Umfeld hast, was sehr euphorisch ist, wo du eine gute Fanbase hast. Und da passt vieles, glaube ich, auch aus sportlicher Sicht. Finanziell, glaube ich, ist es da auch sehr gesund. So, und dann musst du halt da überlegen. Aber ein Kalajdzic, klar. Der hat beim VfB andererseits bewiesen, dass er Qualitäten hat, die man womöglich an anderer Stelle noch weiterentwickeln kann.
Der muss aber sofort helfen. Der Haaland-Ersatz oder der Nachfolger muss sofort helfen. Deswegen Adeyemi, anderer Spielertyp, andere ja. Position und so weiter. Okay.
Auf jeden Fall, glaube ich, ist der BVB neben Adeyemi auf der Suche noch nach einem Stoßstürmer, der eben eine andere Qualität einbringt, als es Adeyemi kann. Also nicht dieser wuselige Tempodribbler, sondern eben der, den du auch wirklich als physisch starken Ballhalter vorne und eben als Kopfballanspielstation da vorne brauchst. Also den wird der BVB neben Adeyemi versuchen auch noch zu finden. Aber da sind wir ja beim Thema, die Mittel sind begrenzter denn je in Corona-Zeiten und du hast als BVB auch nicht nur eine Stürmerbaustelle, du hast ja auch noch andere Baustellen im Kader.
Das ist das Problem. Naja. Vielen Dank für euren tollen Podcast zu meiner Frage. Ah nee, das ist die gleiche von gerade. Ich fand die so
du wolltest gut. Nur nochmal ja, das mit ja, toll ja. vorlesen. Ne?
Ja, nee, pass auf. Moin, super duper Podcast.
So, das, Problem. Das war's.
Freue mich einfach auf euren Talk und genieße es. Habe keine Anmerkung zur Zeit. Ich möchte nur ein Triggerwort reinschmeißen. Team Haaland und los. Ja, ich habe mich vor ein paar Wochen, letzte Woche oder vorletzte habe ich mich komplett aufgeregt über Team Haaland.
Echt? Blutdruck hochgegangen?
Ja, da war ich fast so.
Was bei 50, ne?
War ich fast so von der Gesichtsfarbe her wie du. Nein, mich kotzt es einfach an, weil es ist mir zu viel des Guten. Ich interessiere mich ja auch für viele Sachen im Sport, aber irgendwo sind Grenzen. Und nicht jede Woche und nicht dieses lancierte Interview mit Fjordtoft und sowas. Das ging mir unfassbar auf den Sack, abgesehen davon, dass Raiola natürlich der größte Verbrecher von allen ist, weil er wirklich nur auf Kohle aus ist. Also da wird der Spieler nicht beraten, sondern wird ausgequetscht.
Ja, das Team Haaland, dieser Begriff kommt ja eben nicht von ungefähr, weil du hast ja das Gefühl, das ist nicht nur Raiola, sondern da reist immer so eine ganze Entourage von Fußballstadt zu Fußballstadt, um ihn ins Schaufenster zu stellen. Und es wird gefühlt auch immer lanciert, so Leute, wir sind jetzt in Madrid, fotografiert uns mal, wie wir in Madrid sind, und anschließend darf der Präsident sagen, irgendwie, wir haben Abend gegessen oder so. Das ist schon viel Bim-Bim. Ne? Das ist mir auch ein bisschen viel, aber wir stellen trotzdem fest, alles, was wir zu Haaland machen, und wir versuchen natürlich schon zu filtern, was ist Quatsch und bla bla und was macht wirklich Sinn, alles, was wir zu Haaland transportieren, wird bei unseren Lesern und Usern trotzdem stark nachgefragt. Und ich hoffe trotzdem, dass sie wissen, wir machen nicht jeden Mist, aber wir versuchen trotzdem bei der Entwicklung des Falles Haaland immer auf dem Laufenden zu halten.
Wie immer die Pflicht vorweg, bester Podcast on Earth. Ja, okay. Wie man liest, wird Akanji im Sommer gehen. Bei den Länderspielen hat Schlotterbeck für mich auf ganzer Linie überzeugt. Wie seht ihr die Chancen auf eine Verpflichtung im Sommer? Grüße aus Münster, wir grüßen zurück.
Schlotterbeck habe ich eben schon mal kurz erwähnt. Ich finde den auch spitze und ich glaube, wenn der BVB in der Innenverteidigung noch was machen muss oder will, das kann ja dann dazu kommen, wenn Manuel Akanji womöglich das Weite sucht, dann würde Ablösesumme generiert, weil dessen Vertrag ja noch bis 2023 läuft, die man wiederum in einen neuen Innenverteidiger stecken könnte. Die Entscheidung darüber, ob Dan-Axel Zagadous Vertrag beim BVB verlängert wird, der läuft jetzt im Sommer aus. Die ist ja auch noch nicht getroffen beim BVB. Toller Spieler, Dan-Axel Zagadou, aber eben sehr verletzungsanfällig. Das heißt, wenn du die Entscheidung triffst, den auch ziehen zu lassen, dann brauchst du auf jeden Fall neben Niklas Süle und den anderen, die du hast, wie eben Mats Hummels zum Beispiel oder Emre Can, der da ja auch spielen kann, noch einen weiteren starken Innenverteidiger. Und da finde ich auch, wäre Nico Schlotterbeck bei seinen Qualitäten und bei seinen jüngsten Entwicklungsschritten, die er genommen hat, echt ein sehr spannender Profi.
In Prozent Wahrscheinlichkeit, dass Schlotterbeck im Sommer zum BVB kommt?
35.
Oh, das ist dezent.
Aber jetzt, wenn du mich fragst, ja, nachdem es heißt, Manuel Akanji wird den Verein verlassen, da würde ich die Wahrscheinlichkeit dann schon wieder bei 70 ansiedeln.
Alles klar, gut. Also doppelt so hoch.
Stark. Was hattest du früher in Mathe?
So, wir konzentrieren uns auf die Hörerfragen. Ich bin mehr so der sprachliche Typ.
Ach, ja. Zeigst du gar nicht.
Nein, das ist das Problem, dass ich das nicht mal ausspielen kann, diese Stärke, die man Schwäche nennt. Ach so. Michael meldet sich nochmal von Sylt. Thema Timo Werner. Ist an den aktuellen Gerüchten überhaupt ein Körnchen Fakt dran? Volker Struth will seinen Spieler neu platzieren und lanciert daher gerne Gerüchte. Meiner Meinung nach ist er für den BVB maximal als Laie bezahlbar, inklusive Gehaltsteilübernahme von Chelsea. Was sagt ihr? Problem, Chelsea darf gerade eh nichts machen.
Ja, aber selbst wenn sie was machen dürfen, Timo Werner ist so hoch bezahlt, den kann sich der BVB nicht leisten. Es sei denn, Timo Werner ist plötzlich bereit dazu, weil er den BVB so toll findet und hier unbedingt spielen möchte, auf ganz viel Geld zu verzichten.
Wir haben Zeitprobleme. Zeitprobleme, aber wir wollen eigentlich noch auf das Spiel gegen Leipzig schauen. Wahrscheinlich machen wir das nicht.
Warum nicht?
Ja, guck mal, wie viele Hörerfragen ich hier
habe. Halleluja. Vielleicht will ja einer was zu Leipzig wissen, dann können wir das miteinander verbinden.
Ja.
Aber du hast dir die ja wieder mal vorher nicht angeguckt, sonst wüsstest du das ja vorher, ne?
Ich habe gesehen, es sind 38 und das heißt...
Hast du gerade gezählt.
Viel. Ja, das wird mir ja direkt angezeigt hier.
Ach so, brauchst du noch nicht mal zählen.
Nee, da gucke ich nur auf meinen Tweet.
Sind wir wieder bei deinem Matheproblem. Ist auch besser, dass dir das angezeigt wird.
Zahlen lesen kann ich gerade noch.
Das zweistellige auch?
Ja, ich habe da Siri, das liest dann vor.
Oh, das ist natürlich ein Vorteil. Ja.
So, jetzt schauen wir mal. Wer wird eurer Meinung nach der nächste Captain, beziehungsweise wer eignet sich dazu? Es muss jemand sein, der sich mit dem Club identifiziert, die Attitüde mitbringt und auch möglichst lange im Verein bleibt. Mir fällt da von den aktuellen Spielern eigentlich nur Jude Bellingham ein. Aber ist die Frage, ob der so lange im Verein bleibt?
Ja, die Frage muss man sich stellen. Und Jude Bellingham ist natürlich ein absoluter Leader und ist in seiner Art Fußball zu spielen geborener Publikumsliebling. Ich mag den Jungen auch, ich finde den klasse. Die Frage ist eben, wie lange kannst du ihn als BVB halten? Ich glaube, das nächste Jahr ist er auf jeden Fall noch hier. Aber dann wird es schon schwierig, wenn der so weitermacht. Ich finde nach wie vor, dass Marco Reus ein glänzender Kapitän ist. Gregor Kobel, glaube ich, kann sich zu einem Anführer entwickeln.
Kein Feldspieler.
Nee, ist richtig. Aber als von seinem Typus her. Und ich glaube, ein Kapitän muss auch neben seinem Charakter, der dafür passen muss, auch eben mit Leistung vorangehen und muss zeigen, wenn du als Kapitän das von deiner Mannschaft einforderst, dann musst du es auch selber bringen. Und ein Kobel bringt halt Top-Leistung. Und der steht für mich zumindest, was das angeht, außer Frage. Der könnte das auf jeden Fall. Ein bisschen Zeit hat der BVB ja noch, sich einen Nachfolgekapitän zu suchen, weil Marco Reus ja zumindest noch die nächste Saison hier spielen wird.
Sollte es ein Feldspieler werden und daher also nicht Gregor Kobel, haue ich jetzt einen raus. Also Jude Bellingham, glaube ich, wird es deswegen nicht, weil sie sagen, wissen wir nicht, wie lange der da spielt. Ist der nächste Kapitän von Borussia Dortmund der Kollege Schlotterbeck?
Das ist aber eine sehr gewagte These. Wahrscheinlich sitzen wir wieder in einem halben Jahr.
Ja, dann schreibt
und der Kollege aus Sylt schreibt dann wieder,
hey, Sascha hat es wieder gewusst. Ist ja noch eine Saison da.
Ja, gut. Und Marco Rose hat gesagt, das ist mein Kapitän. Da gibt es kein Wenn und Aber. Das ist mein Kapitän. Und der hat den Einblick in der Kabine. Der hat den Einblick, wie geht der mit den jungen Spielern, mit der Mannschaft um? Wie führt er das Team auch in den Momenten, wo wir das nicht sehen während eines Spiels? Und da scheint Marco Reus den Cheftrainer offenbar überzeugt zu haben. Also ganz klare Aussage von Rose, der bleibt Captain.
31. März 2022 wird notiert. Nico Schlotterbeck, das ist Nico, ne?
Ja.
Ja, ich habe mich nämlich vertan, da gibt es noch einen Nils Schlotterbeck. Also Nico Schlotterbeck.
Was macht der denn beruflich?
Ist auch Fußballer.
Verdammte Axt.
Spielt er nicht bei Union Berlin?
Nicht, dass der BVB den Falschen kauft.
Aber das wäre wirklich bitter.
Ja.
Hätte ich zu früheren Zeiten dem einen oder anderen Verein zugetraut tatsächlich.
Ja.
Gab es da nicht mal irgendwie einen...
Gab es nicht bei den Bayern diesen Brasilianer Bernardo oder wie der hieß?
Verein, wo man nachher dachte, der hat da noch nie Fußball gespielt. Ein Auswärtsspiel, der ist dann nach Bordeaux anstatt nach Porto gefahren.
Ja, Bordeaux.
Ja. Wir sind heute wirklich fantastisch drauf, muss man wirklich sagen. Ja. Es ist Unterhaltung. Puh, das ist das, was die Leute wollen.
Ich hoffe.
Folgt bitte @klavi75 bei Twitter. Folgt mir bei @sascha_staat, damit das jetzt nicht untergeht am Ende der
Sendung. Wäre ja schön, wenn mir mal einer folgen würde, ne?
Das wäre. Hab bald 3000 toll. Follower.
Stark.
Also 3000 Leute.
Die dir einfach hinterherlaufen.
Ja, die diesen Quatsch jedes Mal lesen, den ich schreibe. Ja.
Sind das eigentlich Stalker oder wie nennt man die dann?
Mobber.
Okay.
So, hier wird gefragt, jetzt pass auf, du hast ja gesagt, du hast ja früher über die Handballdamen berichtet. Eure Bewertung des Champions League Hinspiels der Handballdamen würde mich interessieren. Kenn mich nicht so aus, aber fand den Unterschied insbesondere bei den Torhüterinnen sehr auffällig. Wurden früher mal die Außenbahnen im Damenhandball öfter eingesetzt? Da ging auf beiden Seiten wenig. Das weißt du ja.
Das weiß ich. Der BVB hatte auch gute Außenbahnspielerinnen. Ich erinnere mich gerade an die junge Dame namens Ulrike Stange, die dann schließlich Per Mertesacker geheiratet hat.
Das ist korrekt. Und weißt du, wie die
Per Mertesacker 3 Meter groß, Ulrike gefühlt 1,30. Das sah schon cool aus.
Ja, und weißt du, wie die sich kennengelernt haben?
Beim Handball?
Nee, bei der Reha.
Ah, so war das.
Die waren beide gleichzeitig verletzt. Mhm. Da haben die sich kennengelernt. Ich war mal.
Beides aber sehr nette Menschen, bevor das jetzt jemand falsch versteht. Ja. Beides sehr nette Menschen.
Absolut.
Ja.
Das muss ich jetzt kurz erzählen.
Ja.
Ich war beim Frauenhandball in Leverkusen. Leverkusen ist auch so eine Mannschaft, die im Frauenhandball seit vielen, vielen Jahren mit sehr präsent dabei ist. Und guck mal das Spiel so an, gegen Oldenburg gespielt. Und Ulrike Stange, jetzt Mertesacker, spielte damals in Oldenburg, weil Per Mertesacker noch bei Werder Bremen gespielt hat. Ich sitze da also auf der Tribüne, Spiel läuft schon ein paar Minütchen, dann kommen so 5 Jungs rein, stellen sich ganz oben in die Ecke und die ganze Zeit Sprechchöre feuern Oldenburg an. Ich denke, was ist das denn hier, Ultras? Also machte so den Eindruck. Einer davon war Per Mertesacker. Fand ich überragend.
Ist doch cool, wenn du als Mann deine Frau beim Sport so anfeuerst.
Vor allem den erkennt ja auch jeder. Das war ja, keine Ahnung, zu seiner Hochzeit als Profi.
Ja, der kann sich auch nicht verstecken, selbst wenn er sich hinsetzt, ist der Größte auf der Tribüne. Also,
und der gab da Vollgas.
Ja.
Überragender Mann. Wirklich, super Typ. So.
Der Mann aus der Eistonne, wir erinnern uns. Selbst ich als alter Mensch erinnere mich an den Spruch mit der Eistonne. Mhm. Du nicht?
Doch, natürlich.
Ja.
Wer hat das Interview geführt?
Boris.
Boris Büchler, ja. Den kennt man natürlich dann auch. Es ist schlimm, dass man sowas weiß, oder? Ist eigentlich
schlimm. Schade, ne? Ja. Ich hoffe, ich erinnere mich an den Hochzeitstag noch. Ich muss nachher mal in den Kalender gucken.
Das ist wirklich unnützes Wissen ohne Ende.
Mein Hochzeitstag? Ah, die Eistonne meinst du, da bin ich jetzt aber.
Und nach welchem Spiel war das?
Oh.
Nach dem Achtelfinale gegen Algerien.
Ach so, das ist allerdings auch noch so ein Schnappatmungsspiel, wo alle gedacht haben, wo soll das nur hinführen?
Das war auch schlecht. Das war auch wirklich schlecht.
Das war schlecht. Und mit viel Glück am Ende noch
haben die auch in einigen Spielen nicht so gut gespielt. Auch das Viertelfinale gegen Frankreich, gewonnen durch ein Kopfballtor von Mats Hummels nach einer Freistoßflanke von der linken Seite mit dem rechten Fuß hineingeschnibbelt.
War zu wenige Borussen bestimmt nominiert damals. Deswegen.
Wer war als Borusse damals im Kader?
Großkreuz?
Mhm.
Weidenfeller?
Ja.
Noch einer?
Ja.
Ah ja, klar, Erik Durm.
Erik Durm, ja, genau. Und ich meine, Mario Götze, war der schon bei den Bayern?
2014.
Ja. Könnte er schon gerade zu den Bayern
gegangen sein,
ja. Aber Mats Hummels nicht. Der war noch bei Borussia Dortmund.
Nein.
Ja. Der ist ja nach dem Aus, nach der Saison, wo sie in der Europa League gegen Liverpool rausgeflogen sind.
Das musst du gleich nochmal googeln.
Ja, ja, hundertprozentig.
Dann schreibe ich es mir auf, wenn du recht hast.
Das ist genauso sicher wie Schlotterbeck Kapitän.
Puh, das scheint ein historischer Tag zu werden heute, wenn das am Ende alles aufgeht.
Nee, bei der Nummer mit Hummels bin ich mir relativ sicher.
Ja,
das war doch erst Götze, dann Lewandowski.
Hast du dich jemals in deinem Leben vertan? Nein.
Oh, ja.
Ja?
Ja, ja. Aber bei solchen Sachen.
Bei der Berufswahl.
Ja, das ist ein hartes Thema. Das ist jetzt Mobbing. Das ist jetzt Mobbing.
Ich bin einer deiner Follower wahrscheinlich.
Ja, ist das so? Ja,
nee,
wahrscheinlich folgst du mir
nicht. Würde ich nie zugeben. Ja.
Jetzt gucke ich mal, da kommen noch viele Fragen zum Frauenhandball. Was ist denn da los? Also erstmal Grüße an den zweitbesten Podcast von Sascha Staat. Das schreibt er jede Woche übrigens. Warum setzt sich der BVB nicht dafür ein, dass die U23 oder die BVB-Frauen als Vorspiel in der Roten Erde natürlich die Profis spielen können? Glaube, sowas wäre toll für den BVB. Die Profis, habe ich gesagt. Der Profis, natürlich richtig.
Logistisch, sicherheitstechnisch wahrscheinlich ein Problem, wenn du erst 5.000 Zuschauer in der Roten Erde hast und dann quasi kurz danach 80.000 im Signal Iduna Park, das alles zu stemmen, Ordnungspersonal, sicherheitstechnisch, polizeitechnisch, dann plötzlich drei Fangruppen, die du irgendwie voneinander trennen musst, ne? Weil die Gäste der U23 dann ja auch womöglich Fans mitbringen, das ist, glaube ich, aus sicherheitstechnischer Sicht schwierig.
Hat ja nichts mit Handball zu tun. Ich habe da nur BVB-Frauen gelesen und habe gedacht, ja. Na gut. Wir haben noch einige Fragen, aber wir haben halt nicht so viel Zeit. Mahlzeit, wann kommt der Italia 90 Podcast? Vielleicht in der Sommerpause? Ja. Ja.
Was ist das? Klär mich auf. Jetzt kommt der Werbeblock.
Jürgen und ich haben mal darüber gesprochen, dass die WM 90 einfach die beste aller Zeiten war.
Und ist mir auch noch sehr präsent, da war ich 15.
Ja, und sind uns da auch total einig, weil das einfach ein tolles Turnier war. Das war noch ursprünglich. Da haben wir irgendwann mal im Podcast drüber gesprochen, da habe ich gesagt, wir machen in der Sommerpause ein Podcast, wo wir über die WM 90 sprechen, weil ich glaube, das wird viele interessieren. Könnten wir zum Beispiel den Kokser einladen, Jürgen Kohler, der hat mal in Italien gespielt, der ist da Weltmeister geworden und der hat hinterher jahrelang beim BVB gespielt. War ein toller Gast.
Das wär cool, ich glaube, der hätte Bock da mitzumachen, aber WM 1990, Jugoslawien
hat da noch mitgespielt.
Ja.
Die Tschechoslowakei hat da noch mitgespielt.
Das letzte große Turnier der Jugos. Das war eine tolle Mannschaft, geile Fußballer. Manchmal malt man sich aus, was wäre gewesen, wenn es diesen ganzen Jugoslawien-Konflikt, Krieg, die ganze Trennung da nicht gegeben hätte. Was hätte aus dieser Mannschaft werden können?
Und guck
mal. Die hätte alles, die hatte das Potenzial, alle anderen.
Die haben ja damals Roter Stern Belgrad noch den Europapokal der Landesmeister
gewonnen. Genau.
Im Finale gegen
AC Mailand?
Olympique Marseille.
Irgendwas mit M.
Ja. In Bari gespielt, glaube ich. Torhüter bei Olympique Marseille.
Hast damals du schon ein Buch zugeschrieben?
Nee.
Mach das mal.
Nein. Das ist halt die Zeit, wo man sich total dafür interessiert hat und nichts anderes kannte. Das ist wirklich so. Jetzt haben wir fast eine Stunde miteinander
geplaudert. Bei mir ging es schon mit den Mädels los. Du hast nur Kopf von Fußball.
Ich war 10 Jahre alt, 1990.
Klar. Ja, trotzdem.
Na gut. Konzentrieren wir uns jetzt noch ein paar Minuten auf Leipzig. Tut mir leid, dass ich nicht alle Hörerfragen mit in die Sendung reingenommen habe. Aber es wäre sowieso bei so viel Abschweifen von Sascha Klaverkamp einfach nicht möglich gewesen.
Ja, ich schäme mich jetzt schon.
Ja. Leipzig am Wochenende sportlich. Weil da kamen natürlich auch einige Fragen. Was erwarten wir? Leipzig hat auch ein paar Ausfälle zu verkraften. Wiegen die schwerer als die des BVB?
Ja, schwer zu sagen, aber natürlich muss Leipzig auf ein paar wichtige Spieler verzichten. Haidara fällt aus, Pause fällt aus, Gulaschi. Also das sind schon tragende Kräfte. Andererseits, und das hat Marco Rose gerade, wie ich finde, zu Recht in der Pressekonferenz gesagt, in der Breite hat Leipzig den besten Kader der Liga und kann eben auch solche Ausfälle verdammt gut auffangen. Da rücken ein paar richtig starke auch dann entsprechend nach. Wenn beim BVB es wirklich dazu kommt, wie sich es jetzt andeutet, dass Erling Haaland fehlt, das ist dann gerade gegen Leipzig schon mal echt ein Brett, das du erstmal kompensieren musst.
Der hat auch gegen Leipzig immer ordentlich genetzt bislang.
So, und da bleibt echt die Hoffnung, dass du jetzt wirklich eine Heimspielatmosphäre hast, die dich als BVB richtig pusht. Aber ich glaube, der BVB hat da, wenn Haaland fehlt und wenn vielleicht auch noch Hazard ausfallen sollte, dann hast du da echt ein Problem.
Das heißt, du bist pessimistisch. Du bist ja immer pessimistisch, habe ich heute gelernt. Beziehungsweise ich bin optimistisch.
Nee, nach meinem Tipp hast du mich ja noch nicht gefragt. Ich würde trotzdem auf einen Heimsieg tippen.
Also ich glaube, dass es so ein Spiel wird. Der BVB hat ja in den letzten Wochen wenige Gegentore kassiert, ist uns aufgefallen. Ich glaube, das wird wieder so eins der Hagelstore auf beiden Seiten. So ein 4-2 kann ich mir gut vorstellen für Borussia Dortmund. Ich glaube, dass die Zuschauer den BVB zum Sieg pushen werden. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, was das ausmachen wird. Ich glaube, dieses erste Spiel ist anders als das mit den 30.000 oder 50.000, weil halt auch die Ultras wieder mit dabei sind. Alle werden so unendlich heiß sein auf dieses Spiel. Jeder Spieler von Borussia Dortmund. Für Leipzig ist es halt ein Auswärtsspiel. Ich glaube, dass die Atmosphäre fantastisch sein wird. Auch ein Spiel, das mehr oder weniger in die Geschichtsbücher eingehen wird, bin ich auch relativ sicher.
Meine Güte, jetzt bist du aber richtig euphorisch.
Ja, ja, glaube ich. Ich glaube, dass das so ein Spiel ist, das vergisst man nicht so schnell. Das ist genau wie das erste Geisterderby damals. Das war nicht schön. Das ist genau wie das letzte Spiel. Also ich war ja noch in der Woche davor, habe ich ja auch schon mal erzählt, in Mönchengladbach mit den Kollegen Krampe und Kröger. Und ich glaube, Jürgen Kors war auch noch mit dabei. Da war ja alles so, kein Problem, ganz normal da. Und in Mönchengladbach, da läufst du ja auch mehr oder weniger durch die Zuschauer, wenn du vom Presseraum auch auf die Medientribüne willst. Ja, dann denkt man sich hinterher, hui. Und dann eine Woche später war ja schon nichts mehr. Da wurde das Derby erstmal abgesagt und dann hinterher als Geisterspiel nachgeholt. Da hat der BVB ja, ich glaube, 3-0 oder sowas gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Mo Dahoud auf einmal ohne Zuschauer völlig aufgeblüht. Und ich glaube, dass dieses Spiel jetzt auch ein ganz, ganz besonderes sein wird. Ich bin mir sicher, die Ultras, die haben auch irgendwas vorbereitet, können mir vorstellen, dass es eine Choreografie gibt oder
so. Es wird eine Choreo geben, so eine Chaos-Choreografie, wie man so schön sagt. Gab es ja auch schon mal, ne? Deswegen wild irgendwas geschmissen wird, aber trotzdem ergibt sich durch das Choreografierte sozusagen ein Bild, was da geschmissen wird. Da bin ich auch ganz gespannt, was die sich haben einfallen lassen. Ich glaube, die feiern eben, wie gesagt, diese Rückkehr ins von ihnen genannte Westfalenstadion dann auch entsprechend deftig im positiven Sinne. Und ich freue mich genauso drauf wie du auf dieses Spiel. Ob so ein Kracher wird, bin ich mal gespannt, weil natürlich da auch zwei Mannschaften mit entsprechender Qualität sich auch neutralisieren können. Also ich zweifle eben, ob es da wirklich kracht in puncto Torflut oder ob es nicht eher dann am Ende so ein Ding ist, was von der Spannung lebt und wo es am Ende, das wäre mein Tipp, 2-1 für den BVB ausgeht, auch wenn es ein langweiliger Tipp ist, aber wo du eben zwar ein Spiel auf hohem Niveau siehst, aber eben nicht auf spektakulärem Niveau, sondern eher auf, okay, da stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die eine hohe Qualität haben, die aber auch wissen, wie man dem entsprechend qualitativ hohen Gegner begegnet, damit der eben nicht seine Qualitäten entfaltet. Kann. Also,
du meinst so ein Taktikgeflänkel?
Am Ende ist großer Jubel im Tempel am Samstagabend und wir mittendrin.
Das hört sich an, als würdest du jetzt Schluss machen wollen, ne?
Quatsch, wir haben doch gerade Halbzeit vom Podcast, oder? Ja,
genau. Nein, also du glaubst, das wird so ein Taktikgeplänkel?
Ja, was heißt Geplänkel? Also es muss ja nicht, Geplänkel klingt mir so zu negativ, so nach dem Motto, naja, das ist mal so ein bisschen mit angezogener Handbremse, ein bisschen Shishi. Nee, das nicht.
Könnt ihr eh beide nicht.
Erstens das und zweitens glaube ich, beide wollen natürlich das Ding gewinnen, weil für Leipzig ist es natürlich so ein Ding in Dortmund zu zeigen, hey, wir sind hier nicht nur, weil wir Vizemeister sind, die Nummer zwei und wollen den BVB da auch auf Dauer irgendwie ärgern, die Nummer zwei nach den Bayern zu sein und da ein Statement zu setzen mit dem Blick darauf, in die Champions League nach diesem schwachen Saisonstart noch Einzug zu halten, das ist für Leipzig ein ganz wichtiges Spiel am Samstagabend, da ein richtiges Signal zu setzen. Ich glaube auch, die sind haben natürlich deutlich weniger Fans dabei, haben die auch Fans dabei, egal. Nicht weniger motiviert als der BVB, da sportlich alles abzurufen.
Da wird verbal aber scharf geschossen.
Ja. Nein, natürlich haben die Fans und natürlich haben die Unterstützer am Samstag, da sind glaube ich sogar ein paar tausend dabei. Aber der BVB hat da natürlich eine andere Kraft im Rücken.
Ich glaube, weil du eben gesagt hast, da, dass das kein Geplänkel wird oder so, aber trotzdem eher dezent. Ich glaube, dass alleine diese Atmosphäre, sage ich gerne nochmal, die wird die Spieler so beeinflussen und mitreißen, weil von der ersten Minute an werden diese 80.000 komplett Vollgas geben. Ich bin mir sicher, dass, also außer Leipzig schießt jetzt nach 5 Minuten das 1-0, wird sich das so durchziehen durch die 90 Minuten mit wirklich extrem viel Power, auch von den Rängen. Und ich war ja damals leider nicht im Stadion bei dieser Choreo gegen Paris Saint-Germain. Mhm. Das ist so die, also ich habe einige tolle Choreos gesehen in den letzten Jahren in Dortmund, muss man wirklich sagen. Diese, wenn der Vater mit dem Sohn ins Stadion geht, fand
ja,
ich
die überragend. War überragend.
Die gegen Benfica Lissabon mit den Zeitungsausschnitten von früher, weil sie ja vor einigen Jahren dann auch schon mal gegen Benfica gespielt hatten, also vor längerer Zeit, fand ich großartig. Gab wirklich einige richtig, richtig tolle. Die gegen PSG war deswegen auch so beeindruckend, weil sie natürlich 3/4 des Stadions abgedeckt hat. Das würde ich mir wünschen. Also liebe Ultras, irgendwann im Herbst, wenn es dann wieder in der Champions League rangeht, nochmal so eine Choreo, das wäre schon cool. Also Tipp 2-1, sagst du?
Ja.
Ich sag 4-2, bin aber ein schlechter Tipper. Aber ich habe natürlich andere Tipps. BVB Kompakt startet wieder. Samstag ab 6.30 Uhr, jeden Tag dann um die gleiche Uhrzeit, ruhrnachrichten.de, dort könnt ihr gerne auch ein Plus-Abo abschließen. Dann kann man tolle Artikel lesen, wie zum Beispiel zum Borussia, ist glaube ich ein Plus-Artikel.
Ja, das Borussia wird jetzt am Samstag kurz vorm Anpfiff des Leipzig-Spiels um 15.09 Uhr am Samstag offiziell eröffnet. Wir hatten die Gelegenheit schon kurz vorher reinzuschauen, ein paar exklusive Einblicke zu tätigen. Wir haben Fotos gemacht, wir haben ein Video gemacht und Cedric Gebhardt, unser Reporter, war im Borussia und ist begeistert, was daraus geworden ist. Also diese lange Schließung hat sich offenbar gelohnt, weil man eben viel Zeit hatte, da was richtig Cooles auf die Beine zu stellen. Ich habe Dr. Luno gefragt, den Schirmherrn des Museums, ist ja auch Schatzmeister der Borussia und Vizepräsident, und habe ihn gefragt, was ist denn ihr persönliches Highlight eigentlich im neuen Borussia? Und da hat er gesagt, das Trikot von Manni Buxmüller, das hatten sie vorher nicht.
Oh.
Und das sei, also Manni Buxmüller sei sein Jugendidol. Deswegen hätte er auf der Trauerfeier bei der Beerdigung von Manni Buxmüller den Töchtern versprochen, er sorgt dafür, dass das auf jeden Fall im Borussia Platz findet, und er hat sein Versprechen gehalten. Und darüber hinaus natürlich noch viele andere Highlights, Filme ohne Ende und besondere Höhepunkte der BVB-Geschichte. Also ich freue mich drauf, ich gucke Samstag das erste Mal ins Borussia, werde dann mal eine Runde durchgehen und hole mir da quasi einen Appetit für das Spiel anschließend.
Wer war dein Jugendidol als Fußballer?
Roberto Baggio.
Ist das so, ja?
Ja.
Ja, okay.
Den wollte ich an der Kugel immer darstellen. Wenn wir zusammen mit den Kumpels draußen gekickt haben, dann wollte ich Roberto Baggio sein.
Aber du hattest kein so ein Zöpfchen, ne?
Nee, das hätten meine Eltern sicherlich nicht erlaubt, selbst wenn ich es hätte haben wollen unbedingt. Am Ball konnte ich natürlich auch nicht so viel, aber diese Vorstellung, ich spiele jetzt Roberto Baggio, das war meine Erfüllung.
Roberto Baggio, wirklich ein fantastischer Spieler. Als ich im Dezember in Genua war, habe ich mir ein Buch von Roberto Baggio gekauft. Habe zwar noch nicht drin gelesen, aber das werde ich jetzt in den nächsten Wochen dann mal tun. Da freue ich mich schon drauf. Also,
ja, lies mal ein Buch, tut dir gut.
Ja, ja, ja. Ich pendel ja jetzt nicht mehr, habe ich ja den Vorteil, dass ich diese Zeit clever nutzen kann.
Ah, okay.
Ja, ist doch super. Ruhrnachrichten.de habe ich eben schon darauf hingewiesen. Nochmal der Hinweis auch auf Twitter, @rnbvb, @klavi75, @sascha_staat. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis wir uns dann nächste Woche wiedersehen bzw. hören. Ansonsten nochmal der Hinweis auch auf BVB Kompakt. Und natürlich gibt es am Samstag unsere Live-Show. Komplette Berichterstattung rund um das Topspiel gegen RB Leipzig. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in den vergangenen gut 70 Minuten. Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss.
Ciao.